Hallo und herzlich willkommen hier bei Sturm und Flaute, dem begleitenden Podcast zu den Störtebeker Festspielen 2026. Ich bin Maria.
Und ich bin Axel. Hallo, herzlich willkommen. Das diesjährige Stück auf der Bühne in Ralswiek heißt Liegedela und läuft leider nur noch bis zum 5.9. Es ist also nicht mehr viel Zeit. Wer es noch sehen will, sollte sich sputen und ganz schnell Karten kaufen und hierher kommen, denn er verpasst sonst etwas.
Ist so.
Wir sind natürlich heute, ich sage es jedes Mal, nicht alleine. Wir haben einen bezaubernden Gast heute bei uns. Wir freuen uns sehr. Merten Schröder, herzlich willkommen.
Herzlich
willkommen. Hallo.
Hallo. Wie geht's dir?
Mir geht's super.
Du warst ein bisschen aufgeregt am Anfang, ne?
Wegen dem Podcast?
Ja.
Ja, ich bin nicht so gewohnt.
Ja, gut, aber das geht aber ja fast allen so. Für viele ist es das erste Mal, in einem Podcast zu sitzen. Okay. Aber ganz entspannt, ganz cool. Und was mir ja gleich als erstes aufgefallen ist, alle kommen hier relativ locker in Freizeitklamotten. Joggerhose, was auch immer. Mhm. Du mit Jackett und einer schicken Hose.
Schick.
Ja, der Mann riecht sehr unglaublich gut. Ja, das müssen wir auch gleich nochmal sagen. Fantastisch.
Okay, ist das dein
normales Outfit oder bist du immer so smart und schick gekleidet?
Also würde ich bejahen, ja. Auch wenn meine Kollegen fragt, ich ziehe mich auch mehrmals um, gerne am Tag. Ich habe irgendwie total gerne so verschiedene Klamotten, ich habe verschiedene Handzüge dabei und
wow.
Ich finde es irgendwie voll cool, macht es irgendwie Spaß, irgendwie so ein bisschen Lebensfreude zu verbreiten durch Klamotten.
Ja, nee, finde ich ja, sehr gut. Sehr gut. Der fehlt eigentlich bloß noch der Hut, oder?
Nee, Hut ist überhaupt nicht mein Fall.
Ah, nee,
es darf irgendwie nicht zu verkleidet aussehen. Ich möchte mal so einen Grad treffen, dass man so irgendwie so ein bisschen schick aussieht oder ein bisschen irgendwie angenehm oder ja eben kultiviert irgendwie erscheint, aber es soll nicht so überstylt aussehen. Also so Hut und Lederschuhe und Jackett, irgendwann wird das dann so ein Kostüm und das soll es nicht sein.
Ja. Also der Mann sieht unglaublich smart aus, wenn ihr ihn irgendwo trefft, auf der Promenade oder wo auch immer. Er sieht echt cool, also wirklich ein absoluter Kontrast zu allen anderen, die hier bis jetzt so, ne, also Piraten-Outfit und T-Shirt und so weiter. Nee, absolut cool. Merten, wo haben wir dich denn gerade jetzt weggeholt?
Ich war gerade tatsächlich zu Hause und habe für Alexander Hanfland, der den Gödicke spielt, einen Blumenstrauß zusammengestellt und eine Geburtstagskarte geschrieben, weil der Mann heute Geburtstag hat.
Oh ja, dann herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Genau.
Ja,
na klar. Glückwunsch, alles Gute.
Ja, cool.
Ich habe mir ganz viele, es war irgendwie so ein bisschen so eine kleine Leidenschaft ist es geworden hier im Sommer über, dass ich hier immer Blumen pflücke. Auch so ein nettes Kontrastprogramm gegenüber dem harten Stück.
In den Gärten hier von den Leuten?
Ja, genau.
Psch, nein,
die Wiesenblumen. Die sind wieder schön. Die halten natürlich nicht so lange, aber es sieht halt voll schön aus, wenn man einfach mal so die Wiese quasi in so kleinen Einweggläsern auf den Tisch stellt.
Ja.
Das ist einfach ein voll der schöne Kontrast und war irgendwie auch, war irgendwie auch schön zur Erbauung, wie gesagt, als Kontrast zu den ganzen dampfenden Pferden und schwertrasselnden Typen.
Ja,
du hast einen Sinn für Schönes, wie wir feststellen.
Ja, genau.
Ja, finde ich aber gut.
Ja.
Und wird dann heute noch gefeiert?
Wahrscheinlich. Also Alexander, seine Familie ist auch da und seine beiden kleinen entzückenden Söhne. Mhm. Ich denke, die hatten heute auch schon so Familien-Action und so. Und also ich werde sicherlich nicht so viel feiern. Ich bin nach der Vorstellung immer ziemlich platt, muss ich sagen. Also viele von meinen super netten Kollegen und Kolleginnen sitzen dann nach und nach zusammen und lassen das so ausklingen. Ich empfinde das schon alles als ganz schön viel und auch ganz schön laut. Und die ganze Geschichte, ich bin danach immer, möchte ich immer gern so ein bisschen zurückziehen und so, mich so ein bisschen wieder...
Bisschen reizüberflutet quasi, ne? Brauchst du
ein bisschen. Also reizüberflutet ist ein zu großes Wort. Mhm. Irgendwie. Es ist einfach genau richtig, aber danach muss ich mich erstmal wieder so ein bisschen beruhigen und ich kann dann gar nicht direkt weiter extrovertiert irgendwie mich weiter verbinden. Also auch, es sind ja sehr viele Zuschauer und auch bei der Show selber sind sehr viele Menschen beteiligt. Also nicht nur die vielen Schauspieler und Schauspielerinnen, da kommen die Reiterinnen und die ganzen Kleindarsteller und Kleindarstellerinnen und dann die ganzen Techniker und Pyrotechniker und Ankleiderin. Es ist einfach ein Riesen, ich würde sagen, das sind bestimmt 200 Menschen irgendwie hinter der Bühne beschäftigt. Und dann auf der Bühne die vielen die Zuschauer, denen man irgendwie entgegensieht. Und das ist einfach, ich finde, es ist viel. Also
reizüberflutend.
Genau, also wie gesagt, reizüberflutend.
Nicht vielleicht so viel, genau.
Aber man gibt einfach sehr viel und ich finde auch total nett, alle Leute. Und ich möchte auch mit allen gerne in Kontakt sein. Und danach brauche ich dann einfach so ein bisschen wie so Selbsthygiene. Als ob ich mich wie so auftanken muss und wie so ein bisschen allein sein
trinken wieder runterkommen, möchte, wenn ich so durchatmen. Kann. Aber ist das jetzt auch nach dem Ganzen, wir sind ja nur wirklich kurz vorm Ende, ja. Ist das jetzt immer noch oder war es vorher schlimmer, ist es weniger geworden oder ist das jetzt gleichbleibend?
Am Anfang hatte ich noch mehr mich mit dazugesetzt nach der Vorstellung, weil ich ja auch, wie gesagt, die Leute alle so nett finde. Es ist auch so schade, ich habe auch das Gefühl, was zu verpassen irgendwie, aber ich musste mir jetzt eingestehen in den letzten Wochen, dass ich mich einfach danach ein bisschen zurückziehen muss.
Also bist du mehr oder weniger auch schon froh, wenn es jetzt zu Ende geht oder ist das traurig oder lachend oder weinendes Auge?
Das kann ich so nicht sagen. Also es ist im Grunde genommen weder noch. Also es ist, eigentlich neige ich dazu, bei Produktionen generell es auch immer dann völlig in Ordnung zu finden, wenn es vorbei ist. Mhm. Weil das weiß man ja immer vorher, wann das Enddatum ist. Aber wenn es jetzt irgendeine Produktion ist, die nur dreimal aufgeführt wird, eine Produktion, die ein halbes Jahr aufgeführt wird, eine Produktion, die vielleicht wieder aufgenommen wird in 3 Jahren, man stellt sich im Kopf so ein bisschen drauf ein. Und wenn dann irgendwie die letzte Vorstellung ist, habe ich eigentlich immer das Gefühl, es ist auch gut so.
Mhm, also ja, ja.
Mhm. Wie passiert das eigentlich? So ein Premierenloch kenne ich eigentlich nicht. Okay. Nicht Premierenloch, Dernierenloch.
Ja.
Premierenloch kenne ich eigentlich auch nicht. Ich finde es auch immer gut, wenn es dann draußen ist.
Ja.
Ja, also es fühlt sich genau richtig an. Es ist in gewisser Weise auch eine Strapaze. Das Ganze, das kann man auch nicht leugnen. Aber es ist auch gleichzeitig wahnsinnig romantisch und ein ganz spektakuläres und reichhaltiges Erlebnis. Also ich erlebe sehr viel und lerne auch sehr viel und komme auch ein bisschen an meine Grenzen und über meine Grenzen. Und irgendwie hat mich dieser Sommer auch jetzt schon so ein bisschen wie verändert. Also,
ja, ist doch schön. Mhm. Also im Positiven, hoffe ich.
Ja, ja, natürlich. Also man nimmt eigentlich in jeder Produktion irgendwas mit. Ich habe neulich diesen schönen Spruch gelesen, wo immer auch die Reise hingeht. Es kommt nicht drauf an, welcher Wind weht, sondern wie man die Segel setzt.
Ja,
ja. Das war ja, ja. Gerade in Gingsten, so einer niedlichen kleinen Buchhandlung, habe ich das gelesen.
Ja.
Ja, und das ist so ein bisschen auch mal, was man draus macht. Also eigentlich kann man aus jeder Produktion immer was mitnehmen. Selbst wenn sie irgendwie vordergründig nicht so gut sein oder irgendwie vielleicht so, man sich nicht so wohl fühlt, kann man eigentlich immer irgendwas mitnehmen, was einen irgendwie, also was Positives mitnehmen. Mhm. Aber hier war, also hier ist so viel Wärme und Herzblut und also ich bin ja wirklich reich beschenkt.
Schön, ja, das ist doch toll. Aber das sagen aber auch wirklich alle. Ja. Also ihr seid eine eingeschworene Truppe, oder?
Ja, da hatte ich natürlich, also auch da würde ich ein bisschen relativ, also eingeschworene Truppe ist vielleicht wiederum auch fast ein bisschen, ich meine, die Struktur, die ich hier vorgefunden habe, hier ist auf jeden Fall eine eingeschworene Truppe. Mhm. Ich bin ja das erste Mal dabei und war auch im Vorfeld ein bisschen aufgeregt, wie das sein wird, weil die Menschen natürlich auch viel von der, also eigentlich die Stimmung ja auch ausmachen. Wir sind ja hier für 4 Monate, also ein Drittel des Jahres, mit eigentlich vollkommen wildfremden Menschen. Mhm. Und dass man dann irgendwie Leute trifft, mit denen man sich gut versteht und wo man sich auch selber nicht großartig verbergen muss, sondern so zeigt, wie man ist. Über 4 Wochen kann man das auch kaum durchhalten, sich irgendwie da, also da lernt man sich kennen. Und dann kann man eigentlich nur ein bisschen Glück haben, weil wenn man mit Leuten einfach nicht so gut zurechtkommt oder nicht so eine Resonanz da ist, das meint ja keiner böse, aber das ist dann eben so. Und es ist aber in dem Fall nicht so, weil es ist, also ich wer hier mit Freundschaften und guten Bekanntschaften und super netten Kollegen und Kolleginnen rausgehen. Also es ist alles wirklich, also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Ich bin total, wie gesagt, beschenkt, auch gerade von den vielen tollen Menschen, die ich hier getroffen habe.
Ja,
also
schön.
Und auch tatsächlich, wenn ich das noch dazufügen darf, auch generell Rügen. Also
ja.
Ich finde tatsächlich, dass...
ja, bist du das erste Mal hier?
Ich bin eigentlich das erste, also ich meine, ich war als Kind, also ich bin in der DDR geboren, in Zittau. Und ich bin als Kind, habe ich so ein paar Erinnerungen an so Ostseestrände, verschwommene Erinnerungen. Und aber sonst war ich hier nicht viel. Also mein Leben ist sonst nicht hier hoch in den Norden gekommen. Mhm. Und jetzt, ich bin einfach total angetan von dem gesamten von der gesamten Atmosphäre, die hier durch die Menschen verbreitet wird. Es ist eine unheimliche Offenheit und so eine angenehme Stimmung, also wirklich entspannt. Also
das ist ja wirklich angenehm. Trotz der ganzen Urlauber, die im Sommer jetzt hier die Insel überlaufen haben, hast du gar nicht so mitgekriegt. Also die haben alle vor dir gesessen, wahrscheinlich, ne?
Genau.
Doch, früher oder später.
Ja, aber Menschen, die im Urlaub sind, sind ja häufig gut gelaunte Menschen. Also alle freuen sich ja über die Insel und diese Freude ist irgendwie in der Luft. Es ist sogar so, dass ich jetzt tatsächlich Wohnungen in Stralsund suche und sogar meinen Lebensmittelpunkt hierher verlagern
möchte. Wow, toll.
wenn jemand in der Altstadt eine schöne Wohnung ja. hat.
Oh, da habe ich gesehen, da gibt es gerade ganz viele wirklich tatsächlich.
Wirklich?
Ja, ja, muss mal gucken. Also okay. hab ich selber schon gesehen, ja. Mhm. Da findet sich was.
Ja, genau.
Ja. Bist du angetan? Ach, das freut uns, das ist aber schön zu hören.
Ganz doll angetan, ja.
Das ist ja ganz, ganz toll. Du spielst zwei Rollen. Lass uns mal ein bisschen auf deine Rollen, genau. deine Rollen jetzt auch mal eingehen. Ja. Du spielst einmal den Tuchhändler Jean Fourier, ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Absolut
richtig. Und den dänischen Soldaten Snorre.
Ja.
Genau. Einmal auf der Wismarer Seite.
Ja.
Und das andere Mal eher auf der.
Auf dem Schlachtfeld.
Also mittendrin so, ne?
Genau.
Mittendrin. Ja, ja. Okay, richtig. Liegt dir eine Rolle mehr? Ist eine dir die mehr ans Herz gewachsen? Oder?
Naja, Fourier ist halt die viel größere Rolle und auch die im Grunde genommen vielschichtigere, weil er eben verschiedenere Situationen durchlebt. Und insofern auch die etwas knalligere Rolle, sag ich mal. Von daher. Aber ich finde es tatsächlich sehr schön im Gegensatz. Also wenn ich jetzt nur Jean Fourier spielen würde, hätte es so ein bisschen Schlagseite. Ich bin sehr froh über diese andere Rolle Snorre auch, weil die so ein Gegengewicht in diesen viel weniger Texten, auch viel weniger Bedeutung für die Handlung, also ist dramaturgisch weniger wichtig als Jean Fourier. Aber ich finde es wirklich sehr angenehm, dass es beide Rollen hat.
Aber es ist ja ungewöhnlich. Also in anderen Theatern spielt man ja in der Regel eine Rolle. Ne? Das ist ja, aber hier spielen ja fast alle zwei, drei oder mehr Rollen sogar. Ne? Genau. Aber ist das für dich aber okay? Also ist das du sagtest ja, das ist schon ein schöner Gegensatz und so weiter. Aber kannst du dann auch dich auf jede Rolle dann so komplett dann so umstellen und einlassen und so weiter?
Absolut. Ja? Ich würde sogar sagen, dass sich das gegenseitig befruchtet.
Aha.
Also in dieser Verschiedenartigkeit kann man eigentlich auch Dinge, also oder ich zumindest, mir erscheinen Dinge auch schärfer im Kontrast. Also wenn etwas einfach nur dunkelblau ist, dann ist es vielleicht immer dunkelblauer und dunkelblauer, je mehr man es spielt. Wenn man daneben noch eine Rolle hat, die jetzt irgendwie neongelb ist, dann wird das quasi, kann man sich immer stärker quasi auf den Unterschied konzentrieren, wenn diese etwas hier, wie so aus den Rippen geschnittene Metapher hier irgendwie was kann.
Wann sieht man dich zum ersten Mal auf der Bühne? In welcher Szene?
Gleich am Anfang.
Ich
renne direkt raus mit meinem lieben Kollegen Valentin und wir sind gleich dabei, wenn die Königin Stockholm eben anklagt, dass sie endlich aufhören sollen dass sie sich endlich ergeben sollen. Da bin ich direkt mit auf der Bühne und sobald die Königin abgeritten ist, das passiert nach 3 Minuten, bin ich direkt, habe ich so einen kleinen Einblick in das Soldatendasein als Snorre und sag gleich eben, wie anstrengend ich das finde, das Soldatendasein. Das war dem Regisseur auch ganz wichtig, weil das auch früher wohl bei anderen, also bei früheren Inszenierung weniger ein Schwerpunkt drauf war. Da ging es vor allem immer um die Mächtigen und was so die ganzen, was in den Leuten vorgeht. Und es war dem Regisseur wichtig, auch mal zu zeigen, was so in den Soldaten, in dem Fußvolk sozusagen, in dem Kanonenfutter, auch ganz böse gesagt, was quasi, wie das für die so ist. Also denen auch mal so eine Stimme zu verleihen.
Du gibst ihnen die Stimme, genau. Ja, es ist ja dieses Jahr auch nochmal wieder mehr neben Kleinersteller, die auf der Bühne sind. Also es ist ja wirklich eine volle Bühne auf alle Fälle. Wie ist das für dich, so in diesem Ensemble so aufzutreten, so dieses so Teil dieser ganzen Truppe zu sein, warum?
Also,
sag doch mal.
Ja, also es ist natürlich, es ist halt einfach sehr angenehm und das hängt dann mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe, dass ich, dass die Menschen, die ich hier getroffen habe, dass wir uns so gut miteinander verstehen, dass man sich nicht bemühen muss. Also ich muss nicht irgendwie so eine professionelle Spielhaltung an den Tag legen, um quasi zurechtzukommen. Das gibt's auch und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist hier nicht nötig, weil ich die Menschen tatsächlich alle sehr gerne mag und demzufolge spielt man auch sehr gern miteinander und insbesondere mit Moritz, der ja den Klaus Störtebeker spielt, also Moritz Stephan, das ist ja mein größter Feind, mit dem habe ich auch am Ende den Endkampf, also ich bin ja der Bösewicht und der besiegt mich am Ende, oh jetzt habe ich es verraten.
Achtung, Spoiler.
Genau,
ja, Überraschung.
Ich bringe nicht Störtebeker um.
sehr, sehr knapp. Das wäre mal ein Ding.
Ja, genau. Nee, aber ich wollte nur sagen, dass gerade die ist wirklich eine sehr erbitterte Feindschaft, also wir wollen uns ja am Ende wirklich gegenseitig töten. Mhm. Und wenn man das ernst nimmt, ist es schon wirklich ein sehr starkes Gefühl, wo man auch ein bisschen gucken muss, wo man das herholt, was man jetzt nicht so ohne weiteres im Alltag hat. Also man denkt das zwar vielleicht so mal im Kopf so ein bisschen, oh, ich könnte die jetzt umbringen, aber wirklich jemanden, ich will, dass du stirbst. So. Und gerade dazu, so eine erbitterte Feindschaft zu spielen, sich da wirklich in dieses Gefühl reinfallen zu lassen, dazu muss man sich eigentlich besonders gut verstehen.
Ja.
Und das ist, deswegen habe ich das jetzt herausgegriffen, auf die Frage, wie es mir geht, da auf der Bühne zu stehen bei den ganzen anderen Leuten, weil Ich kann mich da einfach, also ich kann da frei aufspielen. Ich fühle mich da überhaupt nicht irgendwie beobachtet oder gar irgendwie beäugt oder sowas. Mhm. Also es gibt ja auch, ich habe auch schon Erfahrungen in Produktionen gemacht, wo die Stimmung vielleicht nicht so gut ist, da kann ja keiner was dafür, wo es vielleicht auch ein bisschen so ein kleines Konkurrenzdenken gibt, mhm, oder wo man sich das nicht so richtig gönnt oder so eine leichte Missgunst, habe ich auch schon erlebt unter Kollegen. Und es ist alles hier vollkommen frei davon.
Ja, cool. Ja. Ja. Du kämpfst ja dann auch tatsächlich den Endkampf sozusagen, also den Schwertkampf mit Moritz. Ja. War das neu für dich oder hattest du schon Erfahrung?
Ich habe Erfahrung, aber die sind schon eine Weile her. Ich habe mal Cyrano gespielt, Cyrano de Bergerac, und habe auch mal Laertes gespielt, also habe ich auch so Degenkämpfe gehabt. Und es ist schon eine Weile her. Also ich bin jetzt ja 50 und das war, glaube ich, vor 15, 20 Jahren oder so. Es ist schon, also ich hatte in der Schule natürlich Kampfunterricht und also ich musste es so ein bisschen hochholen wieder. Mhm. Und also der Stuntleiter Arkosch, der das mit uns einstudiert hat, der ist ein unheimlich guter Anlehrer. Da gibt es nichts. Und trotzdem ist es auch für mich im Grunde genommen auch die größte Lernerfahrung des Sommers.
Dieses Kämpfen, ja?
Genau, das Kämpfen.
Körperlich auch wahnsinnig anstrengend, oder?
Ja, also ich habe andere Kollegen haben noch mehr Kämpfe als ich. Ich habe zwei Kämpfe. Als Snorre kämpfe ich am Anfang und dann als Fourier kämpfe ich am Ende. Interessanterweise beides mit Moritz. Das ist auch so eine kleine innere dramaturgische, also für das Publikum nicht erkennbare Klammer, aber für uns.
Ja.
Und also der Endkampf ist für einen Kampf relativ lang, und weil er steht halt auch im Fokus. Es gibt etliche Sequenzen im Stück, wo so Massenkämpfe sind, also wo Kämpfe gleichzeitig stattfinden. Da geht es halt ein bisschen wie so ein Wimmelbild, dass überall was passiert. Der Endkampf, also der findet auch parallel, findet ein zweiter Endkampf statt zwischen Gödicke Michels und Klingenberg. Also da sind zwei Kämpfe, aber meine Figur ist so die etwas dramaturgisch gewichtigere Bösewicht-Spur. Und der steht quasi sehr im Fokus, dieser Kampf. Also von daher muss der schon auch ein bisschen was können. Ich kann mich da nicht in so einem Massengewimmel sozusagen so, ich kämpfe nur ganz hinten. Ja, genau.
Aber ist es denn auch wirklich so, dass da jeder Schwertstreich jeden Abend gleich ist?
Also im Idealfall schon. Also ist es gedacht.
Ja.
Leider nicht.
Ist es wirklich so, ja?
Nee. Also die Choreografie ist ganz klar. Mhm. Also es ist ganz klar, dass es immer gleich sein soll. Das ist das Ziel. Aber es sind eben 67 Vorstellungen und es sind halt alles Menschen und keine eingestellte Maschine.
Ja, natürlich.
Von daher gibt es auch immer Dinge, die irgendwie tagesformmäßig da reinhauen. Manchmal fühlt man sich etwas schwächer, manchmal ist man, und dazu kommt ja noch, dass wir auch noch spielen dazu. Also wir kämpfen ja nicht nur zack, zack, zack. Wir spielen ja dabei, machen also sozusagen tun so, als wären wir erschöpft oder als wären wir jetzt besonders aggressiv und so. Und dass man das war eigentlich die größte Herausforderung. Das ist auch ein bisschen der Clou an dem ganzen Kämpfen. Dass man innerlich sehr kontrolliert ist und das eigentlich wirklich, ja, also der Regisseur hat mal in der Probe gesagt, kalt. Mhm. Also dass man innerlich einfach sehr bewusst diese Vorgänge ausführt, aber äußerlich eben einen unkontrollierten, impulsiven, hitzigen Charakter spielt.
Stelle ich mir sehr schwer vor. Ja, weil ich würde dann wahrscheinlich auch mal übers Ziel hinausschießen und einfach nochmal zwei, drei Schwertstreiche mehr machen, weil ich dann einfach Bock habe heute.
Richtig, genau. Fertig mit dir. Ja.
Genau. Und das geht nicht, ne?
Nee,
das geht nicht. Und dann kommt dazu der Moment der Aufführung, also gerade so den ersten Mal eben vor Publikum, man ist aufgeregt. Es ist dann was anderes, als wenn man irgendwie in der Probe ist oder einfach nur vor dem Regisseur spielt oder kämpft. Das heißt, da ist irgendwie einiges passiert in den Kämpfen. Also es ist zwar immer gleich gedacht, aber manchmal ist ein Schlag verrutscht und so. Und es ist eigentlich gar nicht zu vermeiden, dass man auch ab und zu was abkriegt. Also das
wollte ich gerade fragen, wie oft habt ihr euch schon gegenseitig auf die Finger gehauen? Schon öfter, ja?
Naja, also es ist passiert. Ich habe einmal was an den Arm bekommen, einmal was an den Finger. Habe auch einmal Moritz was auf den Finger gegeben, aber wir haben ja Kampfhandschuhe an und es waren nur Prellungen. Es war nichts Dramatisches. Das passiert tatsächlich allen so ein bisschen, das gehört mit dazu, also dieses Unfallrisiko ist
ist immer mit dabei, na klar.
Ja.
Aber die Schwerter selber sind ja jetzt stumpf, klar, aber die sind aber ja vom Gewicht her durchaus in einem echten Schwert ähnlich, oder?
Ja, ne? Doch, ne? Schwer, genau. Also wenn ein Schwert etwas öfter im Einsatz war, es wird ja jeden Abend geschliffen, dann verliert es an Material und wird etwas leichter. Genau, das ist das Einzige. Aber ansonsten, das sind schon richtig schwere Dinger. Und wenn man damit jetzt jemand unkontrolliert irgendwie einfach auf den Kopf hauen würde,
sollte dann man nicht
einen riesigen Schaden.
Ja, das ist klar. So, genau.
Nee, das will ja keiner, nee, das ist nicht gut.
Genau.
Lass uns doch mal ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Okay. Du hast ja schon ganz viel Erfahrung gesammelt in deinem Leben, in deinem Schauspielerleben. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
Also ich habe Schauspiel studiert, von da war ich 20, habe ich angefangen, 24 war ich fertig und dann bin ich so am Stadttheater Konstanz gewesen, habe mich den dann mitgenommen ans Staatstheater Saarbrücken, dann war ich insgesamt 4 Jahre bei ihr und danach bin ich als freier Schauspieler unterwegs gewesen. Und hab zwischendurch irgendwie, also diese Intendantin Dagmar Schlingmann, die hat mich damals so ein bisschen aufgebaut als Schauspieler. Sie hat mir große Rollen zu spielen gegeben. Das braucht man auch ein bisschen, wenn man von der Schule kommt, dass man auch jemanden hat, also eine Mentorin oder einen Mentor, der an einen glaubt irgendwie. Und sie hat mich dann mit großen Rollen besetzt. Sie hat mich direkt mit Richard III. Als Hauptrolle besetzt. Das war für mich überwältigend. Und danach auch weiter mit Wojciech und Marinelli und Nick in Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Und danach auch habe ich, Hugo in Schmutzige Hände und Monologabend Die Verwandlung von Kafka und also immer ab sehr viele große Rollen gespielt.
Man hat dich auch schon im Film oder in Serien gesehen. Du warst warst du auch schon mal, waren das Ausflüge oder war das durchaus gewollt und war, ist das auch was? Nein, gewollt, klar, keine Frage, aber.
Ja, es war gewollt.
Nein, aber war das etwas.
Sich nicht gezwungen.
Gab lieber Bühne oder lieber Film?
Also ich würde mich eigentlich auch freuen, wenn ein Drehtag gekommen. Ich habe also Film in dem Sinne habe ich eigentlich nicht gemacht, aber Fernsehen.
Fernsehen, ja, genau.
Ich habe, als ich dann irgendwie als freier Schauspieler angefangen habe zu arbeiten, nachdem ich das Festengagement verlassen hatte, weil ich irgendwie dachte, ich möchte noch irgendwie weiter auf eigene Faust rumgucken. Da bin ich in eine Agentur gekommen, Lucky Punch, und mit dieser Agentin, mit Delia Marti, verstehe ich mich auch unheimlich gut. Und die hat dann ab und zu, für mich so Fernsehsachen gebracht. Die hat dann so Episodenrollen in Fernsehserien gespielt. Mhm. Ab und zu flimmere ich über den Bildschirm, so auch im Herbst in Großstadtrevier, ich einen unsympathischen Vater.
Ja. Okay, also merken, ja, jetzt im Herbst, wird es ausgestrahlt. Ja, okay, sehr schön.
Habe ich vor 1,5 Jahren gedreht. Ich war
so lange drauf.
Ja, genau, dieses Rad. Genau, ich war jetzt erst im zweiten Sprung dabei. Die haben irgendwie die neue Staffel Großstadtrevier wurde irgendwie gesplittet, dass erstmal die erste Hälfte gezeigt wird und die zweite jetzt im Herbst ist.
Aber dauert das immer so lange? Nein, ne?
Also ein Jahr Nachbearbeitung ist eigentlich normal. Also so zwischen Drehtag und Ausstrahlung ist so ein Jahr üblich. In dem Fall war es jetzt länger.
Ja, ja. Und also du wärst auch jetzt in der Zukunft, wenn jetzt sagt, der Film sagt, bist du dabei, ja?
Total, ja.
Für alles offen, also Synchron und sowas, ist das auch ein Thema?
Ich habe mal Synchron gemacht. Ich habe es da Django Unchained geschafft. Habe ich mal eine kleine Rolle.
Cool.
Okay. Ja.
Genau, aber es ist dann nicht so richtig weitergegangen. Ich glaube, also man weiß nie, was passiert. Es kann immer noch passieren und so weiter. Meine Stimme hat ja auch so diesen speziellen Klang.
Ja, durchaus.
Mhm. Ja. Und aber ich habe das nicht weiter verfolgt. Also tendenziell, also man soll niemals nie sagen. Es hat sich ein bisschen auch nicht so ergeben, kann man auch sagen.
Ja.
Und ich habe mich jetzt aber auch nicht weiter drum gekümmert und ist ja auch immer so ein bisschen im Leben, wo man irgendwie Impulse hinsetzt, da passiert auch was und wo man irgendwie nur drauf wartet, ob jemand klingelt, klingelt dann doch meistens keiner.
Ja. So. Also ist durchaus so, dass ihr aktiv euch umschaut und guckt und bewerbt, ja auch, ja?
Ja, also es ist zumindest so in Bewegung bleiben, also dass man irgendwie einfach, also nicht nur zu Hause rumsitzt, sondern also irgendwie so eigentlich jegliche Art von Bewegung, also hinfahren oder immer Leute anschreiben, muss ich einfach auch Dinge angucken oder irgendwie offen sein dafür. Ich kann es gar nicht anders sagen, dass man einfach irgendwie rausgeht und aktiv dran teilnimmt und aber auch nur, wenn man sich gut fühlt. Also als freier Schauspieler, wenn man irgendwie gerade eine Existenzkrise hat, dann würde ich eher raten, zu Hause zu bleiben.
Ja, okay, ja, sollte man sein Ego nicht noch weiter in den Keller treiben. Ja, das ist wahrscheinlich besser.
Genau, also man möchte natürlich immer als freiberuflicher Schauspieler, man möchte auch ich würde auch, wenn ich jetzt Jobs zu vergeben hätte, würde ich auch gerne lieber einen Schauspieler, eine Schauspielerin besetzen, die irgendwie so ein bisschen freudig wirkt, als jemand, der jetzt mich so irgendwie verhungert und anguckt und nur hofft, bitte besetzen Sie mich.
Ja, ja, genau, um Gottes Willen. Das
wird ja, aber es ist auch nicht ganz einfach. Also ich bin manchmal auch nicht frei davon. Auch, also ich habe auch schon teilweise auch, ja, aber gut.
Egal, gut, okay, darüber reden wir gar nicht.
Gibt es etwas, was du lieber machst? Also ich sag mal Film oder beziehungsweise Fernsehen oder jetzt hier, so wie hier, also Theater, so wirklich dieses Vorpublikum. Also es hat wahrscheinlich alles so seine Vorzüge.
So ist es. Also eigentlich ist sozusagen diese die Mannigfaltigkeit ist eigentlich das Schönste. Also so die größte Abwechslung. Und also das hier, dieses Störtebeker-Ding, ist auch was völlig Neues. Also abgesehen von diesem Kampfaspekt und diesem, dass es ja auch so zirzensische Züge hat, wenn man das so sagen kann, mit dem Feuer und den Pferden und den Stuntmännern, die ja auch jeden Abend also ihre Gesundheit noch mal stärker aufs Spiel setzen als wir Schauspielenden. Das ist so eine ganz eigene Form von Theater, also was ich auch noch nie erlebt habe. Und auch die Spielweise, die wir hier gefunden haben oder die ich hier mir erarbeitet habe, zusammen mit dem Regisseur und meiner ganzen Kollegschaft, dieses, dass man ja einerseits verstärkt ist und kann eigentlich auch sehr leise sprechen. Also man kann sogar Sätze, also man ist ja verstärkt, man kann eigentlich wie im Film, ja. Ich könnte auch so sprechen. Das würde, wenn das der Arne, also der Tonmann weiß, dann macht er mich da laut, dann kann ich auch so sprechen. Aber natürlich, viele Sätze sind auch gebrüllt, weil man ja eben in der Situation rumbrüllt. Als Soldat kann ich ja nicht sagen, Feuer. Ich muss ja sagen, genau. Feuer.
Genau, ja, klar.
Aber das eine ist dieses Verstärkte, dass man dieses Medium hat, also dass man die Möglichkeit hat, auch sehr leise zu sein, im Gegensatz sonst zum Theaterschauspielen. Und das andere ist eben, dass man körperlich extrem groß spielen muss, weil das ja so eine unfassbar große Menge an Zuschauer ist, die Bestuhlung fasst. Das sind ja fast 9000 Leute, wenn es voll ist. Und von ganz hinten sind wir kleine Ameisen und allerhöchstens an der Farbe zu erkennen. Also ich habe ein grünes Kostüm an, was auch wirklich wichtig ist für hinten, dass man weiß, da ist dieser kleine grüne Punkt, ist der Böse sozusagen. Und deswegen ist man aufgefordert, mit dem Körper ganz groß zu spielen, auf eine Art und Weise es zu vergrößern, also plakativ eigentlich zu sein, wie das wie ich das eigentlich noch nie erlebt habe in einem Theater. Also in einem normalen Sprechtheater ist das nicht üblich und auch wirkt auch wahrscheinlich komisch, aber
genau, das,
hier...
ich will dich nicht unterbrechen.
Ja, hier geht's nicht anders. Hier ist es so eine ganz... Und es macht auch total Spaß, wenn man es einmal gefunden hat. Und es soll ja trotzdem gut sein. Man soll ja nicht einfach... Es soll ja nicht schlecht gespielt sein, weil oft hat das natürlich so ein bisschen den negativen Beiklang, wenn man irgendwie so mit ganz groß mit dem Körper macht, so ich bin hier, wo bist du? Wir gehen nach da. Und dann alles mit so riesigen Gesten unterstützt, dass es dann auch laienhaft wirken kann. Und das soll es ja auch nicht sein. Und das ist dann eben die Kunst, dass es trotzdem aus dem Impulsen, aus einem Charakter herauskommt. Und es aber trotzdem zufällig so groß ist, dass es bis nach Bergen quasi zu sehen ist.
Ja, das hatte auch, ich glaube, hat es Luis sogar gesagt oder irgendjemand hatte mal auch gesagt, das wird einem im normalen Theater, mit Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, wird einem das sogar wieder abtrainiert, nur diese große Geste. Ne? Man soll das gar nicht machen. Ne? Genau. Und hier ist es halt gefordert. Ne? Genau. Komplett anders. Ja, richtig, genau.
Und aber, dass es eben trotzdem gut sein soll. Das ist
richtig.
Ich hatte auch zwischendurch bei den Proben das auch dann so probiert, dann auch so große Sachen und so. Und dann hat er gesagt, nee, du wirfst nur die Arme so in die Luft, das ist es irgendwie nicht. Und ich dachte, Mist.
Aber jetzt erzähl doch mal, wie kam es denn überhaupt, dass du jetzt hier auf der Bühne stehst? Also, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne?
Ja, das war eine schöne, unspektakuläre Geschichte. Ich habe die Cordula Jung, die hier die Dramaturgin und auch Co-Regisseurin ist, die auch die Kleindarsteller einweist und anleitet. Die war Dramaturgin in Romeo und Julia, bei Romeo und Julia in Stendal. Da habe ich vor 12 Jahren, oder ich weiß es gar nicht genau, es ist schon sehr lange her, gefühlt 12 Jahre, ich habe es nicht genau nachgeschlagen, da habe ich mitgespielt als Gast. Und sie hat sich einfach an mich erinnert. Ich habe vor Silvester einen Anruf bekommen, also 2 Tage vor Silvester, ich wusste noch nicht genau, wie mein Jahr aussieht, und hat gefragt, ob ich da Interesse hätte, ob das für mich was wäre. Und dann haben wir uns unterhalten und ich war begeistert. Ich hatte schon viel von Störtebeker gehört, das hat einen guten Ruf. Dann hat sie gesagt, du, dann müsst ihr den Regisseur kennenlernen, also ihr müsstet euch irgendwie eine Art Vorsprechen haben und dann müsstest du nochmal dir die Bühne anschauen und eben hier die Anna-Theresa Hick kennenlernen und die Bühne sehen. Das waren quasi die beiden Schritte, die ich noch zu tun hatte, und dann habe ich den Regisseur getroffen und wir haben uns gut verstanden und dann bin ich hierher gefahren und war beeindruckt und habe mich auch mit Anna-Theresa Hick gut verstanden und dann... Simsalabim.
Dann warst du plötzlich dabei.
Ja.
Genau. Also dann hast du ja die Bühne genau im Herbst das allererste Mal live gesehen, ja?
Im Winter.
Oder im Winter sogar dann
erst. Genau,
war
im Januar.
Ja, genau.
Ich war direkt im Januar, das ging alles recht schnell dann. Also ich habe mich am 29. Dezember hat sie mich angerufen und dann hatte ich Luis, also den Regisseur, Mitte Januar getroffen. Eine Woche später war ich dann hier und dann...
Der Rest ist Geschichte.
Is history.
Genau. Und jetzt ist es ja fast schon wieder vorbei. Ne? Also es ist ja wirklich, die Zeit ist, glaube ich, geflogen, auch für dich.
Ja und nein.
Okay.
Also es ist so, also man hat schon gemerkt, dass es auch eine lange Zeit war und hat gab auch verschiedene Kurven, so also verschiedene Emotionskurven. Es gab so so Wochen, die so richtig, wo man denkt so, wow, ist das geil, und Wochen, wo man so eher so durchhält. Und es gab auch, also gerade da, wo ich diese Kampfunfälle erlebt hatte, das hat mich auch nicht ganz kalt gelassen, weil ich plötzlich dachte, oh Gott, das ist ja sehr gefährlich. Ich habe ein bisschen so die Unschuld verloren, das einfach nur, boah, so toll, das macht so Spaß, mit Moritz rumzukämpfen und ich töte dich und du tötest mich. Also er tötet ja mich, aber nur so, als ob ich ihn töten will. Ja. Und hat,
ich meine, das ist so ein Freund. Das klingt kompliziert.
Ich töte dich und dann...
Nee. Weil das, ist auch, das hatte ich auch rausgefunden, es ist wichtig, beim Kämpfen nicht zu früh aufzugeben, sondern selbst wenn er mich am Ende schon aufschlitzt und eigentlich schon klar ist, ich werde sterben.
Sagen wir unentschieden.
Bis genau an der Grenze zu verloren. Und dass ich aber immer noch denke, trotzdem, ich krieg's noch hin. Also, dass man bis zum Schluss weiter kämpft, ihn töten möchte.
Das ist
so eine innere Haltung.
Naja, aber ist ja okay, oder?
Ja, richtig, ja. Genau. Als ich dann diesen ersten, diese halt auf was auf den Finger bekommen hatte, und es hat mich ganz schön beeindruckt, wo ich dachte, oh Gott, das ist ja wirklich total gefährlich. Also nicht nur, dass man, da hat Moritz auch so nett gesagt, nicht nur, dass man irgendwie weiß, es ist gefährlich, sondern es wirklich begriffen hat, also so irgendwie verinnerlicht hat.
Ne? Ja, ja.
Naja, so.
Aber das habe ich auch ganz viel gefragt, und die anderen Schauspieler haben es auch teilweise bestätigt. Deine Rolle entwickelt sich auch während des Stücks. Also den Snorre, den wir jetzt sehen, beziehungsweise den Jean Fourier, den wir jetzt sehen, ist nicht der gleiche, den wir in der Premiere sehen? Also jetzt nicht komplett anders, natürlich, keine Frage. Aber dass du so Nuancen einbaust, dass du...
Es hat sich verändert. Ja. Aber es hat sich nicht stark verändert. Also quasi, es war sehr genau inszeniert. Und es wird auch Wert darauf gelegt, dass das auch so bleibt. Also dass man nicht irgendwie Fremdtexte einfügt, dass sich das nicht groß entwickelt.
Nein, okay, das ist
klar. Ja, aber es ist auch üblich. Es gibt auch viele Theaterstücke, wo das auch gewollt ist, dass sich das verselbstständigt, dass man sich immer mehr erspielt. Und es gibt auch durchaus Theaterstücke, wo das auch tatsächlich auch sich ins Positive entwickelt. Aber hier ist so eine gewisse Zuverlässigkeit, so eine gewisse, ich sag jetzt mal, Mechanik eigentlich. So wie ein Uhrwerk muss das eigentlich ablaufen, weil so viel abhängt von den Stichworten, weil es einfach so gefährlich ist. Es hängen so viele Stichworte ab und so.
Ja.
Von also Einsätze für die Pyrotechnik und so weiter, das muss halt alles zack, zack. Und auch von den Haltungen hat sich es eigentlich, klar, es schiebt sich noch ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, und man versucht so ein bisschen hier was auszuloten, aber im Wesentlichen, also es ist halt viel eingespielter und hat eine größere Souveränität bekommen. Und dadurch auch ist es auch, glaube ich, noch angenehmer zum Zuschauen, weil es ist eigentlich immer angenehm, wenn man Leuten zuschaut, die wissen, was sie tun. So. Und bei Snorre hat sich ein bisschen meine Stimmfarbe verändert. Ich hatte am Anfang mit meiner normalen Sprechstimme diese Rolle gesprochen und gespielt und habe auch so gebrüllt. Also ich beginne gleich damit, dass ich wahnsinnig viel rumbrülle als Snorre, weil die Piraten angreifen und ich muss plötzlich Schießbefehle geben, obwohl ich eigentlich gar nicht so richtig in der Position dazu bin, also als Snorre. Und da hatte ich mich dann überschrien und musste so ein bisschen gucken, dass ich die Heiserkeit in den Griff kriege, und habe dann eine andere Stimmfarbe für Snorre mir quasi also entwickelt im Laufe der Zeit, dass er generell ein bisschen heiserer spricht, von Grund auf. Und das macht ja auch Sinn für einen Soldaten, dass der heiser spricht. Mhm. Und deswegen brülle ich jetzt auch nicht mit meiner normalen Brüllstimme, sondern ich brülle so, quasi ich brülle sozusagen.
Mit angezogener Handbremse so ein bisschen. Also,
so dumpf irgendwie.
Ja, ja,
ich kann nicht sagen, angebrochen, also so dumpf irgendwie. Also so eine andere, ich brülle in einer anderen Lage. So, also diese Snorre-Sprechstimme, die hat sich verändert.
Okay. Aber so wie du jetzt, dieses Kratzige in der Stimme, ist das jetzt so ein bisschen auch dem geschuldet, dass du jetzt viel gesprochen hast, oder ist das deine normale Stimme?
Sie ist nicht weit weg von meiner normalen Stimme. Also so eine leichte Beanspruchung ist es schon da.
Ja.
Aber sie, also im Grunde genommen klinge ich so ähnlich. Also auch wenn man sich mein Showreel anguckt hier, also hier, was man sich ja einfach anklicken kann, ich klinge eigentlich immer so. Also es macht es mich auch ein bisschen aus.
Ja. Aber hast du Angst davor, dass die Stimme mal weg? Hast du Angst davor, dass die Stimme mal weg? Oder tust du auch was dafür?
Hatte eigentlich nie Angst, dass meine Stimme wegbricht. Aber hier in diesem Sommer war ich mal diese Beanspruchung irgendwie. Da war es eigentlich zum ersten Mal ein Thema. Aber nee, das ist ich inhaliere ich jeden Abend und jeden Morgen. Also ich dämpfe, also so wie so nach Omas Rezept, einfach so ein Kessel Wasser irgendwie mit Salz oder mit Kamillenblüten. Und das mache ich jetzt immer. Und ich durch dieses tägliche Spielen und dieses tägliche Rumbrüllen habe ich nochmal ein größeres Bewusstsein. Also, dass ich bewusster die Stimme tatsächlich stütze, als ich das normalerweise gemacht habe bisher, weil eben bisher Heiserkeit nie ein Thema war. Mhm. Und dadurch, dass man möchte natürlich ja auch mithalten und die Vorstellung auf gar keinen, die kann ja nicht ausfallen. Das wird gespielt.
Nein, ja, genau.
Und also egal wie. Ja, und deswegen habe ich die Gestaltung, die ich bei der bösen Rolle bei Jean Fourier sowieso immer gemacht hatte, dass ich so ein bisschen so, also so ein bisschen bösewichtartig, dass man es auch ein bisschen erkennt, dass ich böse bin. So. Das habe ich so ein bisschen unbewusster gemacht in der Probenarbeit und jetzt durch diese, als ich kurz heiser war, habe ich das eben auch bewusst gemacht, dass ich diese etwas schnarrende und diese Stimme so, und wenn dann die Stimme mal kurz bricht, dann ist es eingefangen in der Gestaltung. So.
Ja, sehr gut. Ja.
Und die andere eben ein bisschen
so dumm, der haut drauf,
ein bisschen,
ne?
Genau, haut drauf und ein bisschen nahbar und so.
Ja.
Eher so eintönig. So, also nicht so, nicht so ein hohes Spektrum an.
Gibt es da irgendwelche Vorbilder, die du hast, an die du vielleicht auch manchmal so denkst, wenn du...
Interessante Frage tatsächlich. Ich habe ein Tier zum Vorbild genommen. Also jetzt spreche ich immer noch wie Jean Fourier. Also ein Tier. Ich weiß gar nicht, ob das ein bisschen blöd ist, wenn ich das so sage, weil es so.
Naja, aber es ist ja völlig okay. Also
tatsächlich wir hatten, der Regisseur war auch sehr offen dafür. Ich habe zuerst so nach so Raubkatze gedacht, weil das ja auch Tuchhändler ist, dass er eher so, dass es auch dieses Modeding irgendwie so ein bisschen so exaltierter Modetyp irgendwie ist. Aber wir haben dann festgestellt, das passt nicht und der ist einfach doch ein Waffenschwein und dieses ganze Modeding ist nur Dekoration. Und dann habe ich tatsächlich an Schwein auch gedacht, aber dann nicht an ein Hausschwein, sondern an Wildschwein. Also auch wirklich an sowas Borstiges, Raues und auch Tumpes, Ordinäres und Gefährliches.
Aber gefährlich, genau.
Und außerdem hatte ich aber tatsächlich noch ein anderes Vorbild und zwar den Ex-Mann einer Freundin von mir. Den ich eigentlich nicht leiden kann. Okay. Muss ich sagen, ich werde keine Namen nennen.
Nein, um Gottes Willen.
Und der hat irgendwie das, was diese Rolle für mich hat, einerseits dieses suffisante und so nach außen hin feierfreudig und bitte kommt zu mir und bitte seid meine Gäste, so ganz so triefend freundlich und auch seine Tochter total vergöttern, so mein Goldstück und dabei aber die Tochter in einem totalen Gefängnis zu stellen. Das ist dann ganz also hier meine Bühnentochter meine ich natürlich, weil das ist das Stoll, mit der ich auch wirklich ganz, also wo ich auch absolut beschenkt bin, dass die meine Tochter ist. Dass wir da eine ganz ungesunde Beziehung spielen, weil sie ist eben meine Porzellanpuppe und sie darf sich im Herzen folgen. Sie muss einfach schön sein und für mich mit böse sein für mich. Also ganz ungesund. Und das habe ich tatsächlich bei diesem Mann, den ich im Kopf hatte, der hatte auch das ein bisschen, dass er seine Tochter auf so eine komische Weise vergötterte. Und es gibt wirklich Stellen, wo ich sehr stark irgendwie, also ihn als Vorbild nehme.
Machst du das immer bei jeder Rolle oder was jetzt hier was Besonderes?
Also ich mache mir immer schon viele Gedanken. Also ich arbeite sehr gern mit inneren Bildern, also mit inneren, können auch Stimmungen, aber es ist immer ein bisschen was Neues. Kommt immer sehr drauf an, was für einen Rahmen. Also ich habe da nicht irgendwie so ein Schema F, welche Farbe bin ich, welche Temperatur bin ich, so nicht. Es kommt ein bisschen drauf an. Und durch diese plakative Spielweise, die ich vorhin schon angesprochen habe, war dieses mit so einem Tier irgendwie, war das eigentlich ganz gut, weil es den Körper verändert. Also ein Kater würde man ja anders spielen, würde man versuchen, sich so ein bisschen schmeidiger Schultern so ein bisschen rumtänzeln. Und beim Wildschwein versuche ich tatsächlich auch so ein bisschen, also wie so den Körper auch so ruckartig und her zu bewegen teilweise. Also es bleibt ja immer noch genug von meiner eigenen Körperlichkeit über. Also selbst wenn man als Schauspieler sehr starke innere Bilder hat, also so groß ist dann der Unterschied von außen mitunter gar nicht.
Ja, aber das Bild ist schon gut. Das Bild ist schon toll, wenn du das so sagst. Also da kann man sich gut was vorstellen drunter, auf alle Fälle. Gibt es eigentlich eine Szene im Stück, die du selber spielst oder die von anderen gespielt ist, die du besonders magst oder die du vielleicht auch dem Publikum, was jetzt leider nicht mehr viel Zeit hat zu sehen, aber durchaus die es noch sehen werden, nochmal so ans Herz legen möchte, weil das doch vielleicht nicht so ganz vordergründig ist, aber weil es für dich was Besonderes ist?
Das ist wirklich eine schwierige Frage.
Es gibt ja schöne Lacher-Szenen drin, das ist ja durchaus die Kampfszenen und so weiter.
Also ich finde tatsächlich eigentlich, also es gibt eigentlich so zwei Szenen, die ich denke. Das eine ist Als Snorre gibt es im vierten Bild, da habe ich kaum Text. Das ist so, da gehen die beiden Völker aufeinander zu. Also aus Stockholm kommen die Schweden und
das Midsommerfest.
Das Midsommerfest, ja, genau. Wir als dänische Soldaten und die kommen da raus und es ist plötzlich so ein kleiner, so ein Weihnachtsfrieden, einen historischen Weihnachtsfrieden, dass man irgendwie so kurz sich so eine Utopie von Frieden in der Luft liegt. Und da verliebe ich mich in Bertha. Also meine Figur Snorre verliebt sich in Bertha, die interessanterweise auch von Vanessa gespielt wird, die meine Tochter spielt im toxischen, bösen Wildschwein-Giftspritzen-Verhältnis.
Genau. Ja,
genau. Und das ist halt sehr schön und zart, dass wir uns da begegnen. Und aber das Schönere fast, oder das für mich wirklich, also fürs Publikum vollkommen Unsichtbare, ist eigentlich dann zwei Bilder später, nach der Pause im Bild 6, also nach der Pause fängt das Stück an, da singt Lippin Lied und wir dänischen Soldaten versuchen mal wieder Stockholm einzunehmen und da bin ich unten an den Kanonen und erwarte den Schießbefehl und sehe dann oben auf den Zinnen meine Bertha, die ich mich im ersten Teil verliebt habe, dann flüchten musste, weil dann eben die dänischen Soldaten zurückkommen und sehe sie da oben und muss dann eigentlich jetzt sie beschießen, also muss den Befehl ausführen, also sie unter Umständen sogar töten, völlig gegen mein Gefühl. Und das spielen wir beide immer mit, dass sie sieht mich auch von oben und wir fassen uns dann kurz so an die Brust und versuchen aber so, dass das die Mächtigen nicht merken um uns herum, weil es dafür ist ein bisschen Romeo und Julia eigentlich.
Ja,
wir sind so aus verfeindet.
Ja, genau.
Aber halt wirklich, es sieht natürlich kein Mensch, weil wir dürfen das ja auch nicht groß spielen.
Na, jetzt schon.
Ja! Genau. Das ist wirklich sehr schön.
Ja, achtet mal drauf, Leute, wenn ihr das seht. Genau. Das ist ja wirklich ein schöner Moment, auch sehr, sehr herzergreifender eigentlich dann im wahrsten Sinne.
Aber das ist tatsächlich nur für die ersten Blöcke, also weil wir haben keinen Text und wir machen keine großen Gesten. Deswegen ist es, glaube ich, nach dem dritten Block ist es quasi unsichtbar, was wir spielen. Also an der Stelle.
Ja, okay, na gut. Lieber Regen oder lieber Hitze?
Ja, natürlich Hitze.
Also Regen.
Ja, wirklich, ja?
Ja.
Okay.
Also,
weil ihr hattet ja wirklich extreme Hitze hier auch, ne?
Also,
ihr habt
schon ganz schön gekämpft.
Spielst du lieber, wenn es regnet oder wenn es wirklich drückend heiß ist? Ja, trotzdem drückend heiß.
Doch.
Also okay. Weil es ist zwar dann sehr anstrengend und so weiter, aber beim Regen, ich fliege auch sehr oft in den Dreck. Also wir fliegen alle oft in den Dreck. Ja. Immer bei jedem Kanonenschuss, puff, puff. Und immer sich in den Schlamm zu schmeißen, das geht irgendwann ein bisschen aufs Gemüt. Auch die Vögel, die rausgetragen werden, dann so im Regen platsch, mir tut es so leid. Dann lieber in der Hitze, das finden die Vögel zwar auch doof, aber also es gibt die Unfallgefahr, auch gerade die Treppe, auf der ich auch viel rumturne, weil es ja dann später brennt. Das ist auch eine Gefahrenquelle. Also Hitze ist zwar anstrengender, aber weniger gefährlich, würde ich jetzt denken.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Ja. Genau. Wie hältst du dich eigentlich fit? Also musst du dich überhaupt fit halten, weil die Kämpfe, das fordert also die große Bühne fordert der Körner und die Kämpfe ja auch nochmal.
Ja. Ich muss sagen, dass ich da wirklich, also ich versuche auf meine Ernährung zu achten, aber jetzt auch nicht übertrieben. Also, aber dass ich irgendwie merke, dass ich, wenn ich lange keine Vitamine gegessen habe, dass ich dann nachlege. Ansonsten, ist eigentlich nicht zu viel machen am Tag eigentlich. Also wenn ich jetzt in den Tag zu aktiv verlebe, das geht vielleicht mal, aber dass irgendwie noch genug Kraft für die Vorstellung übrig bleibt. Aber ansonsten jetzt so ein direktes Fitnessprogramm habe ich nicht. Vor der Vorstellung gehe ich so ein bisschen in mich und ich dehne meine Gelenke, also ich kreise meine Gelenke einmal durch und mache dann so ein paar Stimmübungen, aber also nur so ein bisschen. Also das kann man eigentlich, es kommt der Rede wert.
Okay, aber hast du denn auch ein Ritual, bevor du...
Ich wollte
dir nicht wegnehmen, ich war zu schnell. Ein Ritual, nochmal so ein spezielles?
Nee, ich habe kein Ritual. Also der Ablauf ist halt sehr ähnlich vor der Vorstellung, dass ich da ankomme und als erstes meinen Wassereimer fülle und meine Wasserflasche. Den Wassereimer habe ich mir ausgedacht, um meine Lederhose und meine Lederstiefel, die ich natürlich in beiden Figuren anhabe, also es gibt, die bleiben gleich, dass ich immer, nachdem ich als Soldat mehrmals in Dreck geflogen bin, dass ich dann die Hose wieder abputze, weil als Jean Fourier möchte ich ja mit sauberen Stiefeln und sauberen Hosen auftreten.
Okay.
Deswegen tue ich als erstes mal diesen Wassereimer füllen. Bei der Pyrotechnik gibt es so ein kleines Gespräch meistens mit den saunetten Pyrotechnikern. Dann kommt eben das Einkämpfen. Also jedes Mal werden die Kämpfe einmal durchgegangen.
Macht ihr nochmal vorher?
Das ist total richtig. Und dann gehe ich einmal meine Requisiten checken. Das ist nicht so viel. Ich mache da einmal meinen Gang oben, ob da meine Maske ist für den Maskenball, ob da meine Rolle liegt, ob da mein Geldsack liegt. Das ist aber eigentlich nur eine Formalität. Dann komme ich runter und das war's. Aber es ist kein Ritual, es ist einfach nur der Ablauf, der immer gleich ist.
Okay,
ich habe eigentlich kein Ritual, muss ich sagen.
Verrat mal, was ist in dem Geldsack drin?
Geld. Nein. Da sind teilweise Unterlegscheiben drin aus dem Baumarkt für das Gewicht und den Klang.
Ja, genau.
Und deswegen wollte ich wissen. Und es sind auch ein paar so Plastetaler drin, also okay, die ich dann rausnehme, um das zu bezahlen. Das sieht zwar auch kein Mensch, aber damit bezahle ich eben dann dem Vogelhändler die Vögel für meine Tochter, meine Bühnentochter.
Aber das sind ja auch so die kleinen Details, die dann immer so, die das Publikum auch gerne mal so wissen möchte. Genau. Genauso die Frage, trinkt ihr wirklich auf der Bühne? Hatten wir auch schon mal, macht ihr ja auch nicht, ne?
Nee.
Da ist auch nichts drin, ne?
Nee.
In den Bechern, ne?
Nee.
Ja, genau. Aber deswegen, wir hatten ja auch schon mal gesagt, könnte man ja auch mal ein bisschen Wasser reintun oder so, aber aber andererseits, na gut, vielleicht ist ja, verschluckt man sich, wollen ja auch nicht sein und so weiter.
Ja, und dann unter so einen Mikroports, die sind
ja ist auch gefährlich so. Vielleicht, ne? Das ist ja dann auch nicht so schön, richtig.
Und irgendwie muss man die dann irgendwie reinfüllen, das ist dann ein Schritt mehr für alle.
Ja, stimmt.
Wahrscheinlich wäre es auch möglich, aber
egal. Es sind so kleine Details, das stimmt.
Es ist tatsächlich, meine Figur trinkt relativ, also Jean Fourier trinkt relativ viel. Also ich sehe auch so eine starke Alkoholikerseite. und das ist tatsächlich, wenn da jetzt noch was drin wäre, dann müsste ich halt plötzlich dieses Thema, das ich mir jetzt irgendwie einteile, so kann ich eigentlich immer so einen Schluck Luft nehmen, wann ich möchte.
Ja, klar. Ja, richtig. Ja, sehr cool. Maria, hast du noch was?
Ich erinnere mich, hatten wir vorhin auch schon an Katrin die Frage gestellt. Mhm. Ich erinnere mich an eine Lebensweisheit, die du die mit in deinem Post stand, wo du vorgestellt wurdest. Und da stand drin: Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.
Ja, Karl Valentin.
Ja, genau. Und ich musste erst, so, als ich das dann so gelesen habe, habe ich tatsächlich erst mal kurz überlegt, so, aber eigentlich erschließt sich das Ganze natürlich auch so. Würdest du von dir sagen, dass du so jemand bist, der eigentlich auch immer versucht, irgendwie sehr positiv zu sein und positiv zu denken? Also, ja, sag doch einmal
mal. Ja, genau. Es geht ein bisschen in die Richtung, in diesen anderen Spruch mit diesem Windsegeln tatsächlich so.
Ja.
Geht ein bisschen so in die ähnliche Richtung. Also, ich würde mich jetzt nicht als übertrieben positiven Menschen sehen. Also, aber ich würde denken, dass ich recht reflektiert bin. Also, dass ich gar nicht anders kann, als die Dinge dann wirklich auch nachzuspüren und zu überlegen, was war da und wo habe ich Anteil, wenn irgendwas blöd war, also wo kann ich mich verändern oder wo ist etwas, was ich vielleicht nicht annehme, was vielleicht das Thema von jemand anderem ist oder sowas. Also, das ist jetzt nicht direkt positiv, aber wobei, also ich versuche eigentlich immer möglichst innerlich aufgeräumt zu sein, dass ich immer weiß, was ist. Also man ist ja nie ohne Baustellen. Irgendwas ist ja immer in der Mache und im Gange und so weiter. Und dass ich mir aber irgendwie Bewusstsein darüber habe, dass ich denke, okay, hier, dieses Thema ist noch nicht aufgeräumt und so, aber dass ich, und das würde ich schon denken, dass ich insgesamt dadurch aber häufig irgendwie gut gelaunt auf meine Leute zukommen kann. So würde ich das sagen.
Ja.
Eine letzte Frage vielleicht noch. Wenn du in der Zeit von Störteberger gelebt hättest, im Mittelalter, im düsteren, finsteren, was wärst du da gewesen?
Jean Fourier, ich hätte alle vergiftet.
Ja,
okay. Nein, das war eine ganz unüberlegte Antwort.
Warum denn aber auch nicht?
Nein, ich bin überhaupt kein Waffentyp. Ich bin im Gegenteil, ehrlich gesagt. Nee, das ist auch mit ein Thema gewesen.
Nee,
gerade mit dem Kämpfen und so. Ha? Nee, ich bin da sehr gegen mich, also gegen meine
innere Einstellung.
Ich habe jetzt gar nicht so genau alle Möglichkeiten vor Augen. Ich habe jetzt nur die ganzen Personen, also die Personage aus unserer Besetzung vor Augen. Wahrscheinlich irgendwas zwischen Gaukler Adrian und Diplomat Sieveking, würde ich denken.
Das finde ich doch schon mal eine gute Kombination. Ein gaukelnder Diplomat.
Ja.
Das ist ja auch nicht verkehrt.
Eine Mischung.
Genau.
Ich weiß nicht, was da für mich für Plätze
oder ein diplomatischer Gaukler.
Ja.
Wie auch immer, genau.
Am Ende wäre ich vielleicht der Wirt gewesen.
Ja, ist ja auch nicht so. Ist ja auch kein schlechter Job damals gewesen, glaube ich. Wahrscheinlich, genauso.
Das war auch, glaube ich, ein ziemlich harter Job.
Also ich möchte da in der Zeit insgesamt nicht gelebt haben, glaube ich. Also wie wir alle nicht. Also wir hätten da wahrscheinlich keine 10 Minuten überlebt. Das ist das ist schon ziemlich hart.
Das stimmt.
Aber schön, dass ihr die Welt ja immer wieder aufleben lasst und dass ihr dem Publikum, also nicht die, das ist ja nicht das Echte, klar, es ist eine Theaterwelt, na sicherlich, aber dass ihr die so ein bisschen mit ins Mittelalter nehmt oder in diese Zeit mitnehmt, das ist ja immer wieder schön, wenn man hier für 2 Stunden einmal wirklich schön abschalten kann und sich einfach mal schön erfreuen kann an dem, was passiert. Das ist ja wirklich fantastisch. Ich glaube, damit können wir auch schließen, würde ich sagen, oder? Ich glaube jetzt.
Ein schönes Abschlusswort.
Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, dich kennenzulernen.
Ja, gleichfalls.
Doch,
war gar nicht so schlimm.
Siehst du genau. Deswegen ganz entspannt. Nee, aber doch, ich muss doch noch was fragen. Ja. Wenn das jetzt hier vorbei ist im September, gibt es eigentlich schon Folgeprojekte bei dir? Oder?
Ja, ich fange dann im Mecklenburgischen Staatstheater, ich sage ich auch schon Mecklenburg, weil wir im Stück immer Mecklenburg sagen, ist die alte Sprechweise. Wir sagen ja eigentlich Mecklenburg. Mecklenburgischen Staatstheater. Oder? Ich sage es wahrscheinlich falsch.
Also ich würde auch das E muss man schon rausmehren. Oder muss man Mecklenburg, genau.
Am Mecklenburgischen Staatstheater mache ich eine Produktion mit Astrid Griesbach, die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens.
Schön.
Ja. Toll. Und parallel übernehme ich in einem Stück am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen eine Monty Python-Produktion.
Noch geiler.
Ja, cool. Chor und Orchester und eine Schauspielposition. Das ist so lustig.
Da steht ganz viel auf dem Zettel.
Ich wollte gerade sagen, da brauchen wir uns um dich keine Sorgen machen. Nee. Du bist auf alle Fälle gut versorgt für die nächste Zeit.
Brauchen sich keine Sorgen.
Und nächstes Jahr sehen wir uns wieder?
Das weiß ich nicht.
Ja, das wissen wir alle nicht.
Das wissen wir nicht.
Aber wäre es eine Idee für dich? Also wäre es was?
Ich könnte es mir wieder vorstellen, aber mal sehen, ob eine Rolle drin ist und so weiter. Mal sehen. Ich möchte sehr gerne hier alle wiedersehen und selbst wenn ihr als Gast kommen würde. Ich möchte sogar nach Stralsund ziehen. Spätestens dann.
Also bist du ja um die Ecke, na klar.
Genau, ich möchte dieser ganzen Gegend überhaupt nicht verloren gehen. Und ob nächstes Jahr besetzt wird oder nicht, darüber mache ich mir wirklich überhaupt keine Gedanken. Und versuche, also wirklich nicht, also vom Grunde meines Herzens aus nicht. Und lasse das total auf mich zukommen.
Schön.
Und gebe das so ins Leben ab.
Und das war jetzt das noch bessere Schlusswort für mich.
Ja.
Genau. Merten, wir wünschen dir alles Gute für die letzten Vorstellungen, die jetzt noch anstehen. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg für die Zukunft.
Danke.
Dass wir uns hoffentlich vielleicht nächstes Jahr wiedersehen, vielleicht an selber Stelle.
Würde mich total freuen.
Es gibt bestimmt noch viel zu erzählen, was wir noch unbedingt noch mal hier den Leuten auch noch mal vermitteln können.
Ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich für das nette Interesse und die schöne Art, wie Sie hier auf mich zugegangen sind.
Danke.
Sehr gerne.
Tschüss.
Halt. Bevor ihr die nächste Folge hört, guckt doch mal auf störtebecker.de vorbei und schaut in die Störtebecker-Boutique.
Ja, und wenn euch unsere Stimmen gefallen haben und ihr mehr über Rügen wissen möchtet, dann hört gerne in unseren Möwenschied-Podcast rein. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt.
Und nun auf, ihr Landratten!